Sie hören den Artikel Olympiastadion München (Lage und Anbindung), Geschichte, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Das Olympiastadion München ist ein Multifunktionsstadion im Olympiapark in der bayerischen Landeshauptstadt. Es wurde für die Olympischen Sommerspiele 1972 durch das Architektenbüro Behnisch & Partner geplant und war Ort für sportliche Veranstaltungen und die Eröffnungs - und Schlusszeremonie. Nach den Olympischen Spielen wurde das Stadion von 1972 bis 2005 hauptsächlich als Heimstätte des FC Bayern München und mit Unterbrechungen vom TSV 1860 München genutzt, der zwischen der vorherigen Heimstätte der beiden Vereine, dem Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, und dem Olympiastadion pendelte. Im Jahr 2005 zogen die Vereine in die neu erbaute Allianz Arena um. Neben den Spielen dieser Fußballvereine fanden auch weitere Profispiele im Olympiastadion statt. Dort wurden unter anderem die Endspiele der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 und der Fußball-Europameisterschaft 1988 sowie mehrere Endspiele der UEFA Champions League und ihres Vorgängerwettbewerbs ausgetragen. Seit 1982 ist das Olympiastadion die größte Bühne Münchens und wird für Open-Air-Konzerte genutzt. Neben Public-Viewing-Veranstaltungen finden seit dem Auszug der Fußballvereine hauptsächlich Konzertevents im Stadion statt. Daneben gab es dort zahlreiche andere Veranstaltungen, darunter die Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 und Showrennen der DTM in den Jahren 2011 und 2012. Das Olympiastadion ist zu zwei Dritteln ein Erdstadion und verfügte neben einem Fußballfeld über eine Leichtathletik-Laufbahn. Im Jahr 2012 wurde die gesamte Oberfläche asphaltiert und darauf ein Kunstrasen verlegt. Die Arena war deutschlandweit das erste Stadion, das mit einer Rasenheizung sowie einem VIP-Bereich ausgestattet war, und es verfügte weltweit über das modernste Stadionflutlicht, mit dem Tageslicht simuliert werden kann. Die Zeltdachkonstruktion überspannt neben dem Stadion auch die Olympiahalle, die Olympiaschwimmhalle sowie die dazwischenliegenden Wege. Dadurch soll das Stadion Leichtigkeit, Transparenz und Offenheit symbolisieren. Es zählt zu den wichtigsten Bauten der bundesdeutschen Nachkriegsarchitektur und gilt als ein Wahrzeichen Münchens. Wie die anderen Bauten unter dem Zeltdach steht das Olympiastadion seit 1997 unter Denkmalschutz. Lage und Anbindung. Das Olympiastadion ist in den Olympiapark eingebettet, der auf dem Oberwiesenfeld im Münchner Stadtteil Milbertshofen errichtet wurde. Der 3 Quadratkilometer große Park befindet sich 4 Kilometer nordwestlich des Münchner Stadtzentrums. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung war er, auch wegen des Olympiastadions, der größte Sportpark der Bundesrepublik Deutschland. Das Stadion bildet gemeinsam mit der benachbarten Olympiahalle und der Olympiaschwimmhalle das Herzstück der Münchner Olympiaanlagen unter derselben Zeltdachkonstruktion. Alle drei Sportstätten grenzen an den Coubertinplatz, den Mittelpunkt der Olympiaanlage. Auf der Südseite des Coubertinplatzes liegt der Olympiasee. Er befindet sich 20 Meter unter dem Zentralplateau des Coubertinplatzes. Das Stadion ist am Westhang des Plateaus angelegt. Nördlich des Stadions befindet sich das Olympische Dorf, das wegen des mittleren Rings, der zwischen beiden Anlagen hindurchführt, lediglich über Brücken von der Arena aus direkt zu erreichen ist. 200 Meter nordöstlich des Stadions steht die Olympiahalle. Sie ist an der schmalsten Stelle 8 Meter von der Olympiaschwimmhalle entfernt, die östlich vom Olympiastadion liegt. Olympiaschwimmhalle, Olympiahalle, Olympiastadion und Olympiasee bilden die Außengrenzen des Coubertinplatzes. Noch weiter östlich von der Schwimmhalle bildet der Olympiaturm gemeinsam mit den Anlagen am Coubertinplatz den Bereich der charakterbestimmenden Merkmale des Olympiaparks. Die Formen des gesamten Geländes ergänzen sich durch bauliche Strukturen gegenseitig zu einer Architekturlandschaft. Das Olympiastadion verfügt für den Individualverkehr über 2 Parkplätze in der nahegelegenen Parkhafe westlich des Stadions bei der Landshuter Allee oder nahe der Olympiahalle. Die Arena befindet sich wenige Meter südlich des Georg-Brauchler-Rings. Neben 2 Eingängen am Coubertinplatz gibt es Zugänge am Spiridon-Louis-Ring, der von Norden her über Westen und Süden einen Halbring um das Olympiastadion bildet. Zeitgleich zum Stadionbau wurden zahlreiche Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr eingerichtet. In der Nähe des Olympischen Dorfes befindet sich der U-Bahnhof Olympiazentrum mit den dort verkehrenden U-Bahn-Linien U3 und U8, der außerdem von einer Buslinie bedient wird. Während der Olympischen Spiele und anschließend bis 1988 wurde bei Großveranstaltungen der Bahnhof München Olympiastadion im Westen des Oberwiesenfelds durch die Münchner S-Bahn mit einer Sonderlinie angefahren. Beide Bahnhöfe liegen etwa 1 Kilometer vom Stadion entfernt und hatten ursprünglich eine Stundenkapazität von 30.000 Fahrgästen. Das Stadion ist auch durch weitere Haltestellen am Olympiapark mit Straßenbahnen und Bussen erreichbar. Geschichte: Frühe Gedanken über ein Großstadion. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg gab es erste Überlegungen, ein Großstadion in München zu errichten, da Fußball an Popularität gewann. Ein Stadionbau am Oberwiesenfeld scheiterte 1919 aufgrund eines Einspruchs des bayerischen Staates. 1921 entstand dort der Teutoniaplatz, der bis zum Ausbau des Stadions an der Grünwalder Straße 1926 der modernste Sportplatz Münchens war. Er wurde vom Verein FC Teutonia eröffnet und bot 12.000 Zuschauern Platz. Im Monat nach der Eröffnung kamen dort rund 20.000 Gäste zu einem Spiel, womit fast das Doppelte der offiziell erlaubten Kapazität erreicht war. Der FC Bayern nutzte von 1923 bis 1925 den Teutonia-Platz für seine Heimspiele. Der TSV 1860 bespielte bereits seit 1911 das zur damaligen Zeit vereinseigene Stadion an der Grünwalder Straße in Giesing, das seit dem Ausbau auf eine Kapazität von 40.000 Zuschauern das größte Stadion Münchens war. Die Kapazität war zwar für den Meisterschaftsbetrieb ausreichend, allerdings stieß das Stadion bei Länderspielen an seine Grenzen. Das Spiel Deutschland gegen die Schweiz im Jahr 1926 zeigte, dass bei Großereignissen ein weitaus höheres Interesse bestand, als Karten verkauft werden durften. Auch die 1928 eröffnete Kampfbahn an der Dantestraße entsprach nicht den Vorstellungen von einem Großstadion. Aus diesem Grund wurde in der Weimarer Republik der Bau eines Großstadions am Rande Münchens, beispielsweise am Oberwiesenfeld, diskutiert, jedoch ergebnislos. Zu Beginn des Nationalsozialismus planten Lokalpolitiker der NSDAP den Bau eines 60.000 bis 80.000 Zuschauer fassenden Stadions westlich des Flughafens München-Riem. Dies sollte dem Reichssportfeld in Berlin entsprechen. Die Flughafenverwaltung wehrte sich jedoch gegen den Bau und auch der Generalbaurat Münchens setzte sich ein Großstadion nicht als Ziel. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Pläne endgültig verworfen. Nach Kriegsende strömten die Menschenmassen erneut in die Stadien, um sich an Wochenenden mit Fußballspielen zu unterhalten, so auch in München. 1948 besuchten bei einem Spiel des 1. FC Nürnberg mit dem TSV 1860 rund 58.200 Zuschauer das für 45.000 Besucher ausgerichtete Stadion an der Grünwalder Straße. Ein Jahr später kam zu dem in München ausgetragenen Halbfinalspiel der Deutschen Meisterschaft zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund 57.000 Zuschauer. Die Nachkriegszeit gilt heute als goldenes Zeitalter des Fußballs. Erst seit den 1990er Jahren kommen erneut so viele Besucher in die deutschen Stadien. Das im Krieg zerstörte Grünwalder Stadion bot nach der Renovierung Platz für 50.000 Zuschauer und war damit das größte Stadion Münchens. Der städtische Sportausschuss befand die Kapazität jedoch für zu gering und strebte dessen Ausbau auf ein Fassungsvermögen von 75.000 Zuschauern an. Gegenwind erhielt der Sportausschuss von lokalen Medien. So sprach sich der Münchner Merkur Anfang 1951 für den Neubau eines Stadions am Oberwiesenfeld aus, nachdem die ausgebaute Tribüne des Grünwalder Stadions den Bau des geplanten Mittleren Rings als Hauptzufahrtsstraße zur Bundesautobahn 8 erschwert hätte. Das Großstadionprojekt fand mit der Verabschiedung des sogenannten Zehn-Jahres-Programms am 10. März 1955, das den Bau von Bezirkssportanlagen förderte, vorerst ein Ende. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung war die gesunkene Popularität des Fußballs in München, da die ehemals erfolgreichen Stadtvereine wie TSV 1860, FC Wacker und FC Bayern mit ihren Leistungen in das Mittelmaß abfielen. Spiele der deutschen Nationalmannschaft fanden wegen der geringen Kapazität des Grünwalder Stadions nicht mehr in München statt. Für die großen Stadtvereine blieb die Kapazität des Grünwalder Stadions ausreichend, mit Ausnahme der Lokalderbys, zu denen teilweise mehr Zuschauer kamen, als das Stadion offiziell Platz bot. 1958 ließ die Bayernpartei erneut das Thema eines Großstadions aufleben. Sowohl der FC Bayern als auch der TSV 1860 sträubten sich gegen das Vorhaben, da sie befürchteten, dass die Kapazität nicht ausgeschöpft werden würde und das Projekt sie in den Ruin treiben könnte. 1963, in der letzten Saison vor der Einführung der Fußball-Bundesliga, gewann der TSV 1860 die Oberligameisterschaft und sicherte sich damit vor dem Lokalrivalen FC Bayern den Startplatz für die erste Liga in der Folgesaison. In der ersten Bundesliga-Saison hatte der TSV 1860 durchschnittlich knapp 32.000 Zuschauer pro Spiel, was den Durchschnitt der Vorjahre von etwa 20.000 weitaus überstieg. Die Liga-Konkurrenten, die mehr Zuschauer in ihre Stadien locken konnten, boten jedoch eine höhere Kapazität als das Grünwalder Stadion. 1964 qualifizierte sich der TSV 1860 durch den Gewinn des DFB-Pokals der Vorsaison für den Europapokal der Pokalsieger 1964-65, kam bis in das Finale und hatte in dem Wettbewerb zu Hause stets mehr als 30.000 Zuschauer. Im selben Jahr wurde der FC Bayern Meister der Regionalliga Süd und musste in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Dabei erwies sich die Kapazität des Grünwalder Stadions erneut als zu gering. In der Folgesaison gewannen der TSV 1860 die Meisterschaft und der FC Bayern den nationalen Pokalwettbewerb. Zwar war die durchschnittliche Zuschauerzahl weitaus niedriger als die maximale Kapazität des Grünwalder Stadions, jedoch gab es bereits Mitte der 1960er Jahre zahlreiche Spiele, bei denen die Ticketnachfrage höher als das Fassungsvermögen des Stadions war. München war die einzige deutsche Stadt mit zwei Bundesligavereinen, die in dieser Zeit stets um die oberen Tabellenplätze mitspielten und zeitweise in internationalen Wettbewerben vertreten waren. Deshalb wurde das größte Stadion der Stadt mit inzwischen wieder 45.000 Plätzen, wovon lediglich 3.800 Plätze bestuhlt waren, für zu klein befunden. Um das hohe Niveau der Münchner Fußballvereine zu halten, wurde ein größeres Stadion für notwendig erachtet, weil das Publikum in jener Zeit noch die Haupteinnahmequelle der Vereine darstellte. Zu dieser Zeit bemühte sich Georg Brauchle, damals zweiter Bürgermeister, die Olympischen Spiele nach München zu holen. Im Oktober 1965 entschied Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel mit Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, die Stadt auf die Tauglichkeit für die Spiele zu prüfen. Nach weiteren Gesprächen, unter anderem mit Bundeskanzler Ludwig Erhard und Bayerns Ministerpräsidenten Alfons Goppel, kamen sie zu dem Entschluss, dass sich eine Bewerbung für die 20. Olympischen Sommerspiele, die 1972 ausgerichtet werden sollten, lohnen könnte. Dazu musste jedoch endgültig ein neues und modernes Stadion für die Stadt geplant werden. Planung: Das 3 Quadratkilometer große und weitestgehend unbebaute Oberwiesenfeld war als Kernstück der Sportstätten für die Olympischen Spiele vorgesehen. Wegen der Uneinigkeit, wie es bebaut werden sollte, war das Gelände größtenteils frei geblieben, und so waren vor dem Austragungsbeschluss lediglich der Olympiaturm und die Eissporthalle beschlossene Bauprojekte. Aufgrund der Zentrumsnähe konnte München mit dem Spruch „Olympia der kurzen Wege“ für die Spiele werben, was zur Entscheidungsfindung für die Vergabe an die Landeshauptstadt beitrug. Da das Oberwiesenfeld in früheren Zeiten als Exerzierplatz des Bayerischen Kavallerieregiments und auch später vorwiegend militärischen Zwecken diente, war es, ausgenommen Rüstungswerke, frei von Bauten. Von 1931 bis 1939 war der Flughafen München auf dem Oberwiesenfeld beheimatet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort der durch die Bombenangriffe auf die Stadt entstandene Trümmerschutt aufgehäuft, aus dem der Olympiaberg entstand. Dieser wurde bewusst oval angelegt, damit er als Tribünenfundament für ein Stadion, zu dem bereits Vorstellungen vorhanden waren, genutzt werden konnte. 1964 schrieb München einen Architektenwettbewerb für die Planung eines Großstadions aus, den die Büros Henschke aus Braunschweig und Deiß aus München gewannen. Ihr Stadionentwurf wurde in ein Gesamtkonzept integriert. Nach der Planung von 1965 sollte das Stadion rund 100.000 Zuschauer fassen. Später wurde die Kapazität im Hinblick auf die Nachnutzung reduziert. Die Planungen waren in ein Gesamtkonzept integriert, wobei ergänzend eine Mehrzweckhalle und eine Schwimmhalle auf einer großen betonierten Fläche geplant waren. Unter den Betonplatten sollten Versorgungsanlagen und Parkplätze gebaut werden. Am 26. April 1966 gab das IOC bekannt, dass sich München gegen die Mitbewerber Detroit, Madrid und Montreal durchgesetzt hatte. Damit war der Stadionbau beschlossen. Die ursprünglichen Planungen des Olympiaparks und des Stadions gerieten wegen fehlender städtebaulicher Geschlossenheit in die Kritik. Zusätzlich regte der Bund Deutscher Architekten an, bei den Sportstätten wegen der nationalsozialistischen Vergangenheit jegliche Monumentalität zu vermeiden. Die Pläne wurden schließlich verworfen. Im Februar 1967 wurde erneut ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem bis zum Abgabetermin am 3. Juli 1967 insgesamt 104 Entwürfe eingereicht wurden, von denen einer vom Architekturbüro Behnisch & Partner stammte. Der Architekt Günter Behnisch und sein Angestellter Fritz Auer planten das Stadion, die Olympiahalle und die Schwimmhalle eng nebeneinander westlich des Olympiaturms anzulegen, von dem bereits der Sockel existierte. Als ein Modell im Maßstab 1:1000 erstellt war, brachte der Mitarbeiter Kurt Weese die Idee ein, eine Zeltdachkonstruktion über die drei Bauten zu legen. Er war durch einen Zeitungsartikel auf Frei Ottos Zeltdachkonstruktion auf der Weltausstellung in Montreal aufmerksam geworden. Gemeinsam mit Carlo Weber und Heinz Isler wurde das Modell mit Holzstäben und Teilen eines Damenstrumpfs ergänzt. Die Architekten dachten beim Olympiadach an ein Zirkuszelt. Schließlich wurde das Modell zum Abgabetermin eingereicht. Es schied bereits nach der ersten Runde durch die Jury aus, da es als zu waghalsig galt. Der Juror Egon Eiermann intervenierte jedoch und warb unter anderem bei Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und NOK-Präsident Willi Daume für das Modell. Letztendlich votierten die Begutachter doch für den Plan von Behnisch & Partner, der als Sieger aus dem Wettbewerb hervorging. Die Entscheidung wurde am 13. Oktober 1967 bekanntgegeben. Neben dem für 90.000 Zuschauer ausgelegten Stadion, das dann auf etwa 80.000 reduziert wurde, überzeugte das Modell mit seiner umgebenden Landschaftsarchitektur und der Zeltdachkonstruktion. Dadurch erfüllte es das Leitmotiv der Spiele: menschliches Maß, Leichtigkeit, kühne Eleganz und Einheit der Landschaft mit der Natur. Darüber hinaus war die Möglichkeit der Nachnutzung gegeben. Auch hinsichtlich kurzer Wege überzeugte das Modell die Jury. Errichtung: Um Platz für die Arena zu schaffen, musste zuvor das Terminalgebäude des alten Flughafens gesprengt werden. Am 9. Juni 1969 begannen die Arbeiten für das Stadion, die Mehrzweck-Olympiahalle und die Schwimmhalle. Allerdings wurde erst am 14. Juli 1969 mit der Grundsteinlegung in einer symbolischen Feierstunde offiziell mit den Arbeiten begonnen. Neben den drei Bauten entstanden auf dem Oberwiesenfeld zeitgleich die Werner-von-Linde-Halle, eine Volleyballhalle, das Olympiaradstadion, das Olympische Dorf und diverse weitere Bauten wie Bahnhöfe für U-Bahn und S-Bahn. Während der Bauarbeiten herrschte in München eine Aufbruchstimmung. Die Innenstadt erhielt zwischen Marienplatz und dem Stachus eine Fußgängerzone und die U-Bahn-Visionen wurden umgesetzt. Allein auf dem Oberwiesenfeld gab es 60 Baustellen. Von insgesamt 1,35 Milliarden Deutsche Mark an Olympia-Ausgaben flossen 137 Millionen in den Bau des Olympiastadions und 170,6 Millionen in das Zeltdach. Etwa 5000 Bauarbeiter waren an der Baustelle tätig und arbeiteten zusammengerechnet mehr als 1 Million Stunden. Entgegen der Gewohnheit des deutschen Wiederaufbaus entstand das Olympiastadion weitgehend unter Verzicht auf vorgefertigte Teile. Laut Behnisch sollte das Stadion entsprechend den Vorstellungen des Münchner Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel und den Vorgaben des Bundeskanzlers Willy Brandt eine demokratische Sportstätte werden. Zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus, Den bis dahin einzigen Olympischen Sommerspielen in Deutschland sollte ein Kontrast entstehen. Seit der Zeit des Nationalsozialismus lastet auf München zudem der Ruf, Hauptstadt der Bewegung gewesen zu sein. Die Olympischen Spiele sollten helfen, Münchens Ansehen zu verbessern. In der Urkunde des Stadionfundaments wurde formuliert, dass die geplanten Spiele vom Geist unseres Volkes im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zeugen sollten. Behnisch verpflichtete als Partnerarchitekt Frei Otto, dessen Zeltdachkonstruktion auf der Weltausstellung 1967 in Montreal Vorbild für das Olympia-Zeltdach war. Otto war bereits an zahlreichen Bauprojekten mit Hänge- und Membrankonstruktionen beteiligt und für die Olympia-Zeltdachkonstruktion der entwicklungstechnische Berater. Neben Behnisch und Otto wurde außerdem zur Verwirklichung der Dachkonstruktion unter anderem mit Fritz Leonhardt und Wolf André ein Architektenteam gebildet. Die Planungsleitung übernahm Fritz Auer. Otto entwickelte Teile des Dachs mittels des Versuch-und-Irrtum-Prinzips, indem er immer größere Modelle der Dachkonstruktion anfertigte, während André mit Leonhardt an anderen Stellen das Dach durch ein CAD-Programm entwickelte. Unter der Leitung des Bauingenieurs Jörg Schleich wurde das Dach über dem Stadion am 21. April 1972 fertiggestellt. Beim Bau des Stadions war vergessen worden, Kabinen für Fußballmannschaften im Stadioninnenraum einzuplanen. Aus diesem Grund wurden vom 24. Mai 1972 bis zur offiziellen Eröffnung des Stadions am 26. Mai 1972 zwei Medizinzimmer provisorisch in Umkleidekabinen umgestaltet. Es war auch genug Platz, einen Raum für Sanitäter und Schiedsrichter einzurichten. Später wurden die Kabinen weiter ausgestattet und blieben erhalten. Bereits im Sommer 1970 standen die Rohbauten und am 23. Juli 1970 wurde das Richtfest gefeiert. Zum Jahreswechsel von 1971 auf 1972 waren die Hauptarbeiten beendet und Ende Juni 1972 wurden die fertigen Bauten dem Organisationskomitee übergeben. Die Planung, Errichtung und Finanzierung der Bauten wurden von der 1967 gegründeten Olympia-Baugesellschaft mit beschränkter Haftung München, die von der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München ins Leben gerufen worden war, gesteuert. Das Stadion wird von der Olympiapark München GmbH betrieben, die zu 100% im Besitz der Landeshauptstadt München ist. Die Olympiapark München GmbH ist innerhalb der Stadtverwaltung dem Referat für Arbeit und Wirtschaft unterstellt. Erste Veranstaltungen und Olympische Spiele. Das Stadion war im Frühjahr 1972 fertiggestellt und wurde gleich für Testwettkämpfe genutzt. Am 26. Mai 1972 fand zur Eröffnung das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Sowjetunion statt, das die Gastgeber mit 4:1 vor rund 80.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion gewannen. Es war das erste Länderspiel in München seit 1940 und das fünfte in der bayerischen Landeshauptstadt überhaupt. Am 28. Juni 1972 spielte der FC Bayern im Saisonfinale gegen den FC Schalke 04 erstmals im Olympiastadion und wurde mit einem 5:1-Sieg deutscher Meister. Am 2. August 1972 spielte auch der TSV 1860 im Ligapokalspiel zum ersten Mal im Olympiastadion. Das Stadtderby gewann der FC Bayern mit 3:1. 24 Tage danach eröffnete Bundespräsident Gustav Heinemann am 26. August 1972 im Olympiastadion feierlich die 20. Olympischen Sommerspiele. Nach dem Einmarsch von über 7.100 Sportlern aus 122 Nationen entzündete der Jugendsportler Günter Zahn das olympische Feuer über den Rängen der Osttribüne. Hauptnutzer des Stadions während der Spiele waren die Leichtathleten, gefolgt von den Fußballern. Am 27. August 1972 fand das erste olympische Fußballspiel statt, vier Tage danach begannen die Leichtathletik-Wettbewerbe, die vom Publikum gut aufgenommen wurden. Zum Teil waren bereits die Qualifikationswettkämpfe am Vormittag ausverkauft. Am 5. September 1972, nach etwa zwei Dritteln der Spiele, fand die feierliche Stimmung infolge der Geiselnahme von München ein abruptes Ende, als Terroristen der Palästinensischen Befreiungsorganisation zwei israelische Sportler ermordeten und neun weitere als Geiseln nahmen. Die für diesen Tag angesetzten Spiele wurden nacheinander abgesagt. 30.000 Zuschauer des Spiels der DFB-Amateurauswahl gegen Ungarn mussten am Nachmittag das Olympiastadion verlassen, was ohne Protest geschah. 18 Stunden nach der Geiselnahme zogen die Terroristen mit den Geiseln auf den Militärflughafen Fürstenfeldbruck ab. Dort kam es zu einer missglückten Befreiungsaktion, bei der die Geiseln, fünf Terroristen und ein Polizist ums Leben kamen. Am 6. September 1972 verkündete IOC-Präsident Avery Brundage, dass die Spiele weitergehen müssten, und im Olympiastadion wurde am folgenden Tag eine spontane Trauerfeier bei vollbesetzten Rängen ausgerichtet, bei der auch der Bundespräsident eine Ansprache hielt. Die Spiele wurden jeweils um einen Tag verschoben, sodass am 6. September 1972 das Spiel Deutschland gegen Ungarn nachgeholt wurde. Im Fußballturnier kam es am 8. September 1972 zu einer Begegnung zwischen den Mannschaften der Bundesrepublik und der DDR, die die Ostdeutsche vor 80.000 Zuschauern mit 3:2 gewann. Insgesamt fanden im Olympiastadion 11 Fußballspiele innerhalb von 15 Tagen statt. Damit wurde das Stadion in jenen Wochen so oft bespielt wie niemals mehr danach. Das Fußballturnier gewann am 10. September 1972 Polen, das die Mannschaft Ungarns im Finale mit 2:1 besiegte. In der Leichtathletik wurden im Olympiastadion zahlreiche Weltrekorde aufgestellt. In Einzelwettkämpfen erzielten die Sportler Lasse Wierén, Rod Milburn, John Akiyebua, Mykola Awilow, Ludmila Bragina, Nadeshda Tschischowa, Mary Peters, Annelie Erhardt und Ulrike Meifert neue Bestleistungen. Renate Stecher aus der Deutschen Demokratischen Republik gelang es, sowohl im 100 als auch im 200-Meter-Lauf der Frauen den Weltrekord zu brechen. Einen neuen Weltrekord stellte auch die US-amerikanische Mannschaft der Männer im 4x100-Meter-Staffellauf auf, während in der gleichen Disziplin die bundesdeutsche Frauenmannschaft den Weltrekord erzielte. Auch der ostdeutschen Frauenmannschaft gelang im 4x400-Meter-Staffellauf eine weltweite Bestleistung. Am 11. September 1972, kurz vor der Abschlussfeier, gewann die deutsche Mannschaft der Reiter im Olympiastadion den Preis der Nationen. Bei der Schlusszeremonie wurde das ursprünglich geplante Programm wegen der Ereignisse des 5. September aus Respekt vor den Opfern ausgedünnt. Nachdem das olympische Feuer erloschen war, standen die Zuschauer auf und gedachten der Opfer der Geiselnahme. Während der Veranstaltung gab es eine Anschlagswarnung für das Olympiastadion, nachdem ein Flugzeug des Typs McDonnell Douglas DC-8 mit ausgefallener Radaranlage 11 Meilen nordwestlich von Ulm Kurs auf München genommen hatte. Joachim Fuchsberger, Stadionsprecher zu diesem Ereignis erhielt in einem Schreiben die Mitteilung: „ Nicht identifizierte Flugobjekte im Anflug auf das Olympiastadion. Möglicherweise Bombenabwurf. Sag, was du für richtig hältst. “Um eine Massenpanik zu vermeiden, schwieg Fuchsberger, sodass die Feier weiterging. Die verirrte DC-8 landete schließlich am Münchner Flughafen. Nach-olympische Nutzung: Nach den Olympischen Spielen fanden im Stadion überwiegend die Heimspiele des FC Bayern statt, der in der Folgespielzeiten zahlreiche Titelgewinne feierte. Der Lokalrivale TSV 1860 München, der bis 1977 zweitklassig spielte, nutzte in der Anfangsphase außerdem auch das Grünwalder Stadion. Beim Heimauftakt der Saison 1973/74 erreichte der TSV 1860 gegen den FC Augsburg am 15. August 1973 einen Zuschauerrekord. Zwar kamen nach den Angaben, dem offiziellen Fassungsvermögen entsprechend, nur 73.000 Gäste ins Olympiastadion, Beobachter gingen zum Teil jedoch von rund 100.000 Zuschauern aus. Als an den Stadionkassen noch zu Beginn des Spiels großer Andrang herrschte und der TSV 1860 nach drei Minuten in Führung ging, drängten sich die Zuschauer trotz Zäune und Absperrungen hinein. Dabei wurden 136 Menschen verletzt. Die Partie gilt bisher weltweit als das Zweitligaspiel mit der höchsten Zuschauerzahl. Auch die Fußballnationalmannschaft nutzte München häufiger als in den Vorjahren als Austragungsort. So trug sie 1973 zwei von acht Heimspielen im Olympiastadion aus. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland fanden hier weitere Spiele auch anderer Nationalmannschaften statt. Um die Kapazität zu erhöhen, wurde in der Nordkurve zusätzlich eine Tribüne für bis zu 5.000 Zuschauer errichtet, sodass insgesamt 80.000 Zuschauer Platz fanden. Die Südkurve etablierte sich als die Seite des Stadions, von der aus die Fans des FC Bayern ihre Mannschaft anfeuerten, während die Nordkurve die Seite der Anhänger des TSV 1860 wurde. In den zuschauerreichsten Jahren kamen insgesamt bis zu 1,8 Millionen Zuschauer pro Saison in das Olympiastadion. Nach den Olympischen Spielen 1972 und der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 fanden neben den Ligaspielen des TSV 1860 und des FC Bayern zahlreiche internationale Endspiele mit dem FC Bayern, Spiele der Nationalmannschaft, Leichtathletik-Wettkämpfe sowie kulturelle und religiöse Veranstaltungen statt. Seit 1982 wird das Stadion für Konzertveranstaltungen genutzt und ist die größte Konzertbühne Münchens. Im Jahr 2002 wurden im Olympiastadion die Leichtathletik-Europameisterschaften ausgetragen, nachdem der Europäische Leichtathletikverband signalisiert hatte, dass Deutschland gute Chancen hätte, die Europameisterschaften auszurichten, zeigten Chemnitz und München Interesse. Die sächsische Landesregierung versagte allerdings Fördermittel, sodass Chemnitz 1995 seine Kandidatur zurückzog und die Meisterschaften nach München vergeben wurden. Für die Europameisterschaften wurden die Leichtathletikanlagen und die Bestuhlung erneuert. Umbaupläne und Auszug der Hauptnutzer: Bis in die 1990er Jahre galt das Olympiastadion aufgrund seiner Kapazität und Ausstattung als Deutschlands bestes Stadion, was der FC Bayern gegenüber der Ligakonkurrenz als Vorteil nutzen konnte. In den 1990er Jahren gewannen jedoch die Fernsehübertragungsrechte an Bedeutung und die Stadiongröße verlor aus wirtschaftlicher Sicht an Bedeutung. Als Folge der Hillsborough-Katastrophe von 1989 veränderten sich zudem die Sicherheitsansprüche an Stadien. 1992 Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien kam europaweit ein neues Leitbild moderner und komfortabler Stadien auf. In Deutschland galt das Olympiastadion zu Beginn dieser Entwicklung als eine Ausnahme. Das neue Leitbild war auch davon geprägt, dass das Publikum möglichst nah am Spielfeld sitzen kann, was im Olympiastadion durch die Laufbahn am Spielfeldrand nicht gegeben ist. Das Multifunktionsstadion wurde nicht mehr den reinen Fußballansprüchen des FC Bayern gerecht und es wurden Umbaumaßnahmen gefordert. Andere Vereine sanierten ihre Stadien und bauten sie so um, dass das Olympiastadion seine Stellung als modernstes Stadion Deutschlands verlor. Man befürchtete, dass es wegen der moderneren Arenen in Deutschland ins Hintertreffen geraten könnte. Neben der Laufbahn wurden die flach ansteigenden Ränge, durch die das Publikum noch weiter vom Spielfeldrand entfernt saß, und die Halbüberdachung bemängelt. Anfang der 1990er Jahre formulierte der FC Bayern den Wunsch nach einem neuen Stadion und die Kritik, dass das Olympiastadion nicht mehr zeitgemäß sei, wuchs. Der Verein bemängelte, dass im Olympiastadion vergleichsweise wenig Stimmung aufkomme. Als wesentliche Ursache wurde dessen Architektur angesehen. Aus Sicht des FC Bayern brachte das Olympiastadion gegenüber der Konkurrenz nun keinen Standortvorteil mehr. Die Urheberrechte und damit auch die Gestaltungsrechte am Stadion besaß bis zu seinem Tod Günter Behnisch. Er weigerte sich, einer Stadionmodernisierung zuzustimmen, sodass die Führungskräfte des FC Bayern erstmals über einen Stadionneubau nachdachten, was bei der Münchner Stadtverwaltung, die den Verfall des Olympiastadions befürchtete, auf Widerstand stieß. Die Landeshauptstadt konnte in den ersten Jahren, in denen die Arena als Fußballstadion genutzt wurde, etwa 4 bis 5 Millionen Euro Gewinn durch die Vermietung des Olympiastadions an den FC Bayern erwirtschaften. Sowohl der TSV 1860 als auch der FC Bayern mussten 10% der Eintrittsgelder sowie einen pauschalen Anteil der Einnahmen aus der Vermarktung und den Werbebanden als Miete zahlen. Trotz der Einnahmen verlor die Stadt durch die Instandhaltung der Olympiaanlagen in den letzten Jahren etwa 10 Millionen Euro jährlich. Mitte der 1990er Jahre erreichte die Diskussion ihren Höhepunkt. Es gab Überlegungen, das Zeltdach abzubauen und im Berliner Olympiastadion wieder zu errichten. Nach anfänglichem Widerstand des Architekten kam es im Herbst 1998 zu Kompromissvorschlägen für einen Umbau des Olympiastadions, die Behnisch zuvor nach Vorgaben des damaligen Managers des FC Bayern, Uli Hoeneß, ausarbeitete. Sie sahen unter anderem ein weiteres Stadiondach und eine Absenkung des Spielfelds vor. Es folgten Diskussionen über den Umfang des Umbaus, gegen den Widerstand von Beteiligten und zahlreichen Münchner Bürgern aufkam. Der Umbau wurde auf 150 Millionen Mark veranschlagt, die neben der Stadt die Fußballvereine TSV 1860 und FC Bayern als Hauptnutzer tragen sollten. Inzwischen gab es auch beim FC Bayern Widerstand gegen einen Umbau. So machte sich der damalige Vereinspräsident Franz Beckenbauer, dem die Umbaumaßnahmen nicht weit genug gingen, für ein gänzlich neues Stadion stark. Im Zuge der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006, für deren Bewerbung Bilder des Olympiastadions vorgelegt wurden, stellte Beckenbauer, der spätere Präsident des WM-Organisationskomitees, Modernisierungsansprüche, damit das Fußballturnier auch in München stattfinden konnte. Im Oktober 2000 einigte man sich endgültig auf ein von Behnisch ausgearbeitetes Konsensmodell. Allerdings kam es in der Bevölkerung zu Unmut. Die Initiative »Hände weg vom Olympiastadion« sammelte 40.000 Unterschriften, um ein Bürgerbegehren in die Wege zu leiten. Als Manfred Sabbatte als Mitarbeiter des Behnisch-Büros daraufhin am 6. Dezember 2000 Zweifel an den Umbauplänen anmeldete, war das Ende des Münchner Profifußballs im Olympiastadion besiegelt. Am 19. Dezember 2000 wurde schließlich ein Stadionneubau beschlossen, der mit der Allianz Arena in Freudmanning verwirklicht wurde. Am 23. November 2004, ein Jahr vor dem Auszug des FC Bayern, spielte dort Maccabi Tel Aviv als erste israelische Mannschaft nach der Geiselnahme von 1972 in einem Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern. Vor dem Spiel legte das Präsidium der Gastmannschaft zum Gedenken an das Attentat einen Gedenkkranz nieder. Das letzte Fußballspiel des FC Bayern im Olympiastadion wurde am 14. Mai 2005 gegen den 1. FC Nürnberg ausgetragen. Bereits am 3. April 2005 hatte sich der TSV 1860 in einem Spiel gegen den 1. FC Köln verabschiedet. Nach der Nutzung als Fußballstadion: Um das Stadion auch nach dem Auszug des Profifußballs weiter zu nutzen, suchte die Olympiapark München GmbH in Europa und Amerika bei anderen Großstadien Anregungen, die man umsetzen konnte. Zusätzlich wurde mit dem BAT-Freizeitforschungsinstitut zusammengearbeitet, um Trends frühzeitig aufzugreifen. Es wurden Umfragen bei der Münchner Bevölkerung durchgeführt, Arbeitsgruppen im Haus sowie Projektgruppen mit Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen gegründet. Seit dem Umzug der Münchner Profifußballvereine wird das Olympiastadion hauptsächlich für Open-Air-Konzerte oder große Public-Viewing-Events genutzt. So gaben unter anderem Robbie Williams, Bon Jovi, AC/DC, U2 und Depeche Mode wiederholt Konzerte bei Tourneen. Im Jahr 2007 wurde das Olympiastadion temporär für den Motorsport umgebaut, als für den Stock Car Grand Prix, der am 5. Mai 2007 erstmals in Europa stattfand, die Oberfläche mit Kies und Teer überzogen wurde. Im Jahr 2011 ließ der Betreiber die Oberfläche des Stadions für die DTM erneut in eine Rennstrecke umfunktionieren. Im Jahr 2012 wurde schließlich die gesamte Oberfläche dauerhaft für den Motorsport asphaltiert und mit Kunstrasen bedeckt, der bei Bedarf entfernt werden kann. Im Jahr 2009 bewarb sich München für die Olympischen Winterspiele 2018. Dabei sollte das Olympiastadion abermals als Ort für die Eröffnungs- und Schlussfeier dienen. Der IOC gab jedoch am 6. Juli 2011 der südkoreanischen Stadt Pjöngjang den Vorzug. Eine nochmalige Bewerbung für die darauffolgenden Olympischen Winterspiele, bei dem die Eröffnungs- und Schlusszeremonie erneut im Münchner Olympiastadion geplant waren, wurde nach einer Bürgerbefragung im November 2013 nicht weiter verfolgt. Ende 2009 stellten Techniker fest, dass der obere Betonrand der Haupttribüne marode und baufällig geworden war und ohne zeitnahe Sanierung Einsturzgefahr bestand. Im April 2010 begannen mit dem Einrüsten des Nordteils der Tribüne die Sanierungsarbeiten. Dabei wurde der marode Beton am Rundbalken mit Hilfe eines speziellen Gerüsts abgetragen, zerkleinert und durch ein schräges Schienensystem nach unten transportiert. Gleichzeitig wurde die Fläche erneuert. Im November 2011 waren die Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen. Die Sanierung soll etwa 10,7 Millionen Euro gekostet haben. Nachdem im Jahr 2014 die Bayernkaserne nach einer Flüchtlingswelle als Unterkunft überfüllt war, wurde ab dem 17. Oktober 2014 der VIP-Bereich des Olympiastadions kurzzeitig mit Flüchtlingen belegt. Es bestand ein Fassungsvermögen für 180 Personen. Auch im Folgejahr, als sich der Flüchtlingsstrom zur europaweiten Flüchtlingskrise zuspitzte, wurde über eine erneute Unterbringung von Flüchtlingen im VIP-Bereich des Olympiastadions diskutiert. Am 20. Januar 2015 beschloss der Wirtschaftsausschuss der Landeshauptstadt München, das Olympiastadion für rund 76 Millionen Euro Grund zu sanieren. Alternative Lösungen, das Stadion statt der Komplettsanierung für 15 bis 25,5 Millionen Euro als Museum herzurichten und nur die nötigsten Sanierungsarbeiten durchzuführen, beziehungsweise für kalkulierte 42 bis 52 Millionen Euro mit einer Teilsanierung zumindest noch für Open-Air-Konzerte bespielbar zu machen, wurden abgelehnt. Diese Lösung hätte bei Veranstaltungen zusätzliche Containerbauten und Zelte unter anderem zum Umkleiden erfordert, da die Sanierung der Innenräume unterblieben wäre. Josef Schmid, zweiter Bürgermeister Münchens, leitete die Entscheidung für die Komplettsanierung in die Wege. Nach anfänglicher Ablehnung der SPD, im Dezember 2014 auch den Innenraum zu sanieren und stattdessen das Stadion für bis zu 52 Millionen Euro teilzusanieren, entschied sich die Partei doch für die Komplettsanierung, da ansonsten die Konzerteinnahmen der Olympiapark München GmbH für externe Containerbauten hätten verwendet werden müssen. Mit den weitreichenden Sanierungs- und Umbauarbeiten am Olympiastadion soll die Arena auch für Veranstaltungen zur Verfügung stehen können, die bisher nicht möglich waren. Die Sanierung des Stadions soll ein Teil der Gesamtsanierung des Olympiageländes sein. Neben der Betriebstechnik und dem Brandschutz sind im Stadion umfassende kosmetische Reparaturen vorgesehen. Im April 2015 schlug Münchens dritte Bürgermeisterin Christine Strobel vor, im Zuge der Sanierungsarbeiten in das Olympiastadion ein Museum zum Thema Olympische Sommerspiele 1972 zu integrieren, in dem auch das Attentat auf die israelische Mannschaft veranschaulicht wird. Die Pläne wurden von der SPD-Stadtratsfraktion unterstützt. Ebenfalls gibt es Überlegungen, das Rockmuseum, das im Olympiaturm untergebracht ist, in das Olympiastadion zu verlegen. Im weiteren Jahresverlauf brachte neben der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat auch die Stadtratsfraktion Bürgerliche Mitte aus Freien Wählern und der Bayernpartei Anträge ein, ein Olympiamuseum mit dem Stadion als Mittelpunkt einzurichten. Der Artikel Olympiastadion München, Kapitel Lage und Anbindung, Geschichte, wurde von Blick am 18.09.2016 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bypsilon-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Olympiastadion München. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden